Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland.
Herzlich willkommen zu Recruitment on the Road, dem Podcast, in dem ich dir die spannendsten Persönlichkeiten der Staffing-Branche vorstelle. Erfahr mit mir heute, wo Christian Düngfelder herkommt, was ihn so antreibt und was ihn erfolgreich gemacht hat und was er in der Zukunft noch vorhat. Also, steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Vom Saulus zum Paulus der ABSCO Deutschland. Als ich meinen Job bei ABSCO angetreten hatte, hatte ich Fee gefragt, wer sind unsere größten Unterstützer und wer sind die größten Kritiker? Und Christian war definitiv der größte Kritiker, der jetzt aber ein ganz großer Fan von uns geworden ist und sogar im Repcom, das ist die Mitgliedervertretung über den Vorstand, als Co-Chair agiert. Also wirklich eine Wandlung über die letzten 3 Jahre sondersgleichen, über die ich mich extrem freue. Christian kommt aus dem wunderschönen Bamberg und damit aus der fränkischen Schweiz, habe ich mir sagen lassen. Wunderschön, muss man mal gesehen haben. Er hat ein internationales Wirtschaftsstudium in den Niederlanden und in Spanien absolviert, um dann in 2007 bei Progressive in München einzusteigen und sich gegen Ende 2010 mit Mint Solutions selbstständig zu machen, also nach nur 3 Jahren die Selbstständigkeit, um dann in 2023 auch noch die Rix Executive zu gründen. Und nebenbei macht er noch Marathon, Ultramarathon, also ein krasser Typ mit einer noch krasseren Selbstdisziplin. Wenn er dann noch Zeit hat, habe ich mir sagen lassen, sammelt er Vinylplatten oder beschäftigt sich mit 2 Oldtimer BMW-Motorrädern aus dem Jahr 1952. Christian, für dich ist es ja ein Heimspiel, heute hier zu sein, aber ich weiß, dass du gerade keine einfachen Zeiten hinter dir hast und umso mehr bewundere ich dich dafür, dass du in den Podcast kommst und auch darüber mit mir reden wirst und der Audience an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Vielen Dank und herzlich willkommen bei Recruitment on the Road.
Dankeschön und herzlich willkommen allen Zuhörern und ich freue mich auf den Podcast mit dir, lieber André.
Ja.
Und bisher hat auch alles gestimmt, was du gesagt hast.
Unterschreibst du auch das vom Saulus zum Paulus?
Das war natürlich eine große Überraschung, aber das würde ich tatsächlich auch so überschreiben oder unterschreiben und ja, vielleicht die Überschrift auch so wählen. Tatsächlich sind wir bei Mint Solutions seit 2015, 16 meine ich, Mitglied, schon vor deiner Zeit. Und ja, wie du es gesagt hast, ich war nicht immer sehr zufrieden mit allen Sachen, nachvollziehbarerweise finde ich von meiner Seite aus. Aber auch natürlich ist ABSCO als Verband vielen Unternehmen irgendwie verpflichtet und kann sich jetzt nicht nur um Mint Solutions und die Festanstellung kümmern. Und dementsprechend war ich eben manchmal etwas kritisch, hat sich aber in den letzten 3 Jahren sehr gewandelt. Und finde super, wie ABSCO sich entwickelt hat und danke dir auch nochmal für die Arbeit für uns alle.
Danke. Ja, wir werden sicherlich noch heute nochmal über ABSCO sprechen und so das ein oder andere. Aber lass uns doch nochmal bei dir bleiben, Christian. Wie bist du zu diesem Job bei Progressive gekommen? 2007 in München. Wer hat dich da angesprochen?
Erzähl Amy Lovejoy hat mich angesprochen.
Also, den Namen habe ich jetzt auch schon öfters gehört.
Ich glaube, wie alle, die ich kenne, bin ich durch Zufall zum Recruiting gekommen. Ich hatte nach dem Studium nicht genau gewusst, was ich machen sollte, beziehungsweise war es sehr offen für alles Mögliche.
Du wusstest nur, dass du keine Überstunden machen willst.
Das dachte ich, so muss man nicht mehr machen, wenn man studiert hat.
Ja, hat man alles hinter sich.
Genau. Ich hatte meinen Lebenslauf auf Monster damals hochgestellt und bin dann tatsächlich von einem internen Recruiter von Progressive angerufen worden. Fand die Amy Lovejoy super nett, dachte damals auch zuerst meine Freundin wäre am Telefon, wenn ich ganz ehrlich bin, weil die hat bei meinen Eltern angerufen und auf Englisch gesprochen, meine Mutter konnte das nicht so.
Hattest du gerade eine internationale Freundin, oder?
Ich hatte damals eine finnische Freundin und okay. Dann war viel Englisch und ich so, ja, deine Freundin ist am Telefon. Ich so, yo, what's up, baby? Und dann, ach, Amy Lovejoy am Telefon gewesen.
Wow.
Und tatsächlich einfach, hab dann das erste Gespräch gemacht, das war super, habe dann die ersten Leute kennengelernt, also bin dann zum Forschungsgespräch eingeladen worden nach München zu Progressive, habe dann witzigerweise eine Großcousine dort wieder getroffen, die ich 10, 15 Jahre nicht gesehen habe und fand einfach das ganze Umfeld da sehr gut, die Dynamik, dann ja, bin ich zum Zweitgespräch eingeladen worden, dann damals noch, schon ein bisschen her, gab es noch keinen Director für Progressive in Germany, dann mussten wir nach Frankreich damals zum Vorstellungsgespräch. Ich war auch dann sehr, ja, ich kam mir schon etwas besonders vor, dass ich zum Vorstellungsgespräch kurz nach Frankreich geflogen worden bin. Hab dann den Job bekommen, Gott sei Dank letztendlich, und bin seit 21. Mai 2007 Recruiter.
Oh, das weißt du sogar noch.
Das weiß ich noch, life-changing Moment. Ne?
Aber geht's dir auch so, dass du manchmal so abstruse Geschichten erlebst, wo du dann schon weißt, dass das jetzt gut laufen wird? Weil ich meine, da ruft jemand auf Englisch an und du sagst, hey Darling, und dann ist Amy Lovejoy. Das ist doch so abstrus, das kann da eigentlich nur gut werden am Ende.
Es war halt ein Icebreaker, gefühlt auch noch damals, war ja Vorstellungsgespräch und der ganze Prozess noch etwas sehr Steifes und ja, mit What's up, Baby, und dann war natürlich das Eis gleich gebrochen.
Vor allem stelle ich mir bei dir zu Hause so ein altes Telefon mit Wählscheibe. Du sitzt in der Biedermeier-Möbel im Gang stehst du, während deine Mutter in der Küche vor sich hin weckelt. Oder so stelle ich mir das vor.
Bis ungefähr auf die Wählscheibe war alles fast genauso. Tastentelefon hatten wir dann schon, aber es war tatsächlich Festnetz. Es war im Flur, wie es halt so ist, zu Hause. Ne?
Ja, okay. Und dann ging die Reise los.
Dann ging die Reise los. Ich hatte auch tatsächlich keine Ahnung, worauf ich mich einlasse.
Ja, die meisten nicht.
Damals noch bei Hayes war ich auch im Gespräch und ich war auf einer Jobbörse und da gab es die ersten Recruiting-Unternehmen. Ich kannte das aber gar nicht. Ich habe auch dann erst später gemerkt, vielleicht nach so ein paar Monaten, wo ich bei S3 war, dass ich in Holland bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt war als Student und da jeden Tag gearbeitet habe. Und das habe ich erst dann so später die Branche verstanden. Und ja, aber ich kam durch Zufall rein und ja.
Okay. Und dann schon nach 3 Jahren direkt in die Selbstständigkeit. Das ist auch relativ schnell, finde ich, so im Branchenschnitt. Überhaupt Selbstständigkeit machen ja nicht viele, aber nach 3 Jahren, da muss man ja schon sehr, muss schon sehr zuversichtlich gewesen sein, ob schon deine Skills und Kundennetzwerks.
Tatsächlich war ich da sehr zuversichtlich. Hat vielleicht damit zu tun, wie wir damals bei S3 ausgebildet worden sind. Also, oder ich hatte Glück, dass ich, als ich da angefangen habe, hieß es, ihr macht jetzt einen neuen Markt auf mit meinem damaligen Senior Recruiter Teamleiter. Und ich hatte eben mitbekommen, wie man von Scratch etwas aufbaut. Also es gab keine Kundenkontakte, keine Kandidaten, Datenbank etc., kein Know-how.
Eigentlich gab es gar nichts.
Es gab tatsächlich nichts außer ein Telefon und ein Festnetz und ein Laptop. Ein Computer, kein Laptop, das gab es nicht. Und da hatte ich eben mitbekommen, wie es ist, etwas aufzubauen. Und das ist auch sehr erfolgreich gewesen, dann ist gut gelaufen. Und hatte dann eben, glaube ich, so nach 3 Jahren, war ich dann Teamleiter, Senior-Teamleiter für 8 bis 10 Leute Verantwortung. Und ja, irgendwie war mir klar, okay, ich muss eigentlich alles selbst machen. Alle Kunden habe ich aufgerissen, alle Daten, fast habe ich in Datenbank eingepflegt. Und wenn der Kunde nicht bezahlt, muss ich mich auch noch darum kümmern. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, ich muss alles selbst machen.
Dann mache ich es ganz selbst.
Dafür muss ich 90% abgeben, dann kann ich auch ein bisschen meine eigene Tasche wirtschaften. Und ich habe dann tatsächlich auch mit ein paar Kunden gesprochen, ob sie mit mir weiterarbeiten würden, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Die haben das dann auch bestätigt, das hat mir ein bisschen geholfen. Und es war, glaube ich, dann noch so zu der damaligen Zeit, haben sich 2 andere Kollegen selbstständig gemacht, ein paar Monate vorher. Bei denen ist es auch ganz gut gelaufen und dann, glaube ich, hat das viele Leute motiviert.
Es war ja ein Magic-Jahr 2010 hier, was S3 angeht, weil
Dan Brazier.
Da gab es ja einige, die da sich gegründet haben in 2010. Ja,
gab es einige, die sich selbstständig gemacht haben und immer noch erfolgreich sind. Ne?
Na Gott sei Dank haben sie das alles gemacht, sonst gibt es viele interessante Staffing-Firmen nicht heutzutage.
Es ist tatsächlich rückwirkend, also ich glaube, du kennst du den Kosmos ein bisschen? Es gab da ja verschiedene Tochterunternehmen in München und ich glaube, bei Computer Futures hat sich kaum einer selbstständig gemacht und damals, es war so 25 Leute bei S3 und aus diesen 25 Leuten, ich glaube, die Hälfte hat sich wirklich selbstständig gemacht und die andere Hälfte ist jetzt Top-Management bei S3 so ungefähr.
Ja, interessant ist, mit Computer Futures wusste ich nicht, wo liegt da der Unterschied? Ich bin ja ein Hayesianer, ich kenne so die Feinheiten nicht.
Kann man das sagen? Nee, das kann ich tatsächlich nicht so sagen oder weiß ich gar nicht. Es war im Endeffekt wie Tochter und Schwester so quasi. Es war eine Unternehmensgruppe, beide haben IT und Engineering vermittelt. Ich glaube, beide hatten die ähnlichen Honorarsätze. Es wurde aber wohl intern schon selektiert, wo es dann hieß, okay, der ist eher vielleicht ein bisschen Computer Futures, der ist eher ein bisschen S Progressive.
Was müsste man sein, um mehr Computer Futures zu sein oder was nicht? Komm, sag's.
Ich glaube.
Du arbeitest ja nicht mehr.
Ich arbeite nicht mehr, da genau. Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, bei Computer Futures, so wie es damals war, so 2007 bis 2010, vielleicht etwas weniger individuell als bei Progressive. Mhm. Und ich weiß dann auch, dass andere Leute, die bei Progressive nicht genommen worden sind, zu Computer Futures gingen oder umgekehrt.
Okay.
Oder Leute, die bei Progressive wir dachten, die können das nicht, sind dann bei einer Tochterfirma durchgestartet.
Okay.
Witzige Zeit.
Also Progressive hat auf jeden Fall mehr Entrepreneure hervorgebracht. In München.
Zumindest glauben wir das intern so. Und okay. In unserem Netzwerk, ja.
Gut, also wenn jetzt der Computer Futures Entrepreneur zuhört, gern einen Kommentar in die Zeile, können wir gerne mal diskutieren.
Es gab aber auch bei Computer Futures Leute, die sich selbstständig gemacht haben. Also
okay. Wir
auch gemeinsame Bekannte.
Ja. Sehr schön. Und dann kam die Selbstständigkeit, Christian. Mhm. Und du warst ja mit mir dann Mitgliedsunternehmen und ich kann mich erinnern, Mint lief ziemlich gut bei dir so 2016, 17. Wir waren so ungefähr gleich groß. Ich bei Airstream hatte da 20, 25, 30 Mitarbeitende. Ich glaube, du warst ungefähr genauso groß. Was war denn dann in der Selbstständigkeit so die Down- und Highlights?
Also Highlights gab es natürlich sehr, sehr viele, würde ich jetzt sagen. Gerade wenn ein Unternehmen, wenn man das gründet und dann erfolgreich wächst, sich weiterentwickelt. Also da hatten wir Highlights von ja, die ersten Mitarbeiter. Als der erste Mitarbeiter den Vertrag unterschrieben hat, war ich sehr nervös, als dann die erste Bewerbung, die wir bekommen hatten, und wir dachten, warte mal, wollen die uns verarschen jetzt so irgendwie? Wer bewirbt sich denn da bei uns? Ne? Also für intern.
Ja.
Das erste eigene Büro, die erste Vermittlung, weiß ich noch, weil wir damals ja wirklich Startup waren. Das ging es dann so, okay, wir können dich einstellen. Es hängt ab, wie der Kundentermin am Freitag verläuft. Wenn der gut verläuft, kriegen wir Kohle, dann können wir dich einstellen. Wenn nicht, dann halt nicht. Also da gab es wirklich viele Highlights, das Unternehmen mit aufzubauen. Lowlights gab es natürlich auch. Die jetzige Phase ist ein bisschen Lowlight für mich, wo wir das Unternehmen nochmal neu aufbauen müssen. Das ist es eigentlich. Und was ich auch noch weiß, so am Anfang bezüglich Lowlight, da waren alle so, und wie ist es, ein neues Unternehmen aufzubauen? Ist bestimmt super Spaß und spannend. Und ich dachte mir, nee, Spaß ist es auf jeden Fall nicht. Also meine Definition von Spaß ist ein bisschen anders, als ein Unternehmen aufzubauen. Aber es ist herausfordernd und sehr, wie soll ich sagen?
Erfüllend,
genau.
Aber und jetzt nicht Spaß im Sinne von,
es ist viel Arbeit am Anfang.
Ich esse eine Tafel Schokolade und habe irgendwie Spaß daran, sondern es ist
Es ist Arbeit immer noch, finde ich.
Arbeit.
Und ich bin jetzt auch dann, ja, genau, es ist Arbeit.
Ja.
Arbeit macht auch Spaß, aber es ist dennoch, es ist auch eine gewisse Spannung in einem drin, ob man jetzt erfolgreich ist, weil man hat plötzlich den Druck, erfolgreich zu sein, weil es kein Gehalt mehr erstmal gibt. Dann möchte man nicht scheitern, dann ist es, wie du gesagt hast, nach 3,5 Jahren, also ich hatte jetzt nicht so viel Erfahrung, das waren auch Bedenken, ob ich da qualifiziert bin. Und viele Momente, man hat viele, das erste Mal, wenn man so selbstständig ist, dann kommen plötzlich Briefe von Behörden, die nicht alle wirklich Behörden, sondern gibt es auch betrügerische Sachen.
Ja, ja.
Also da gibt es einfach viele Sachen, wo man aufpassen muss oder wo man vorher keine Erfahrungswerte hat und vielleicht auf sein Bauchgefühl hören muss.
Ja. Und jetzt das berühmte Dreieck zwischen Gesundheit, Beruf und Privatleben. Wie hast du das immer hinbekommen? Du bist ja sehr sportlich, du machst extrem viel. Also auf der sportlichen Seite mache ich mal einen Haken dran. Oder gab es auch da Höhen und Tiefen?
Es gab auch andere Zeiten.
Okay.
Wo habe ich das hinbekommen? Also ich glaube am Anfang als ich 30 war, habe ich das angefangen, das Unternehmen zu gründen. Da ist man vielleicht noch ein bisschen resistenter oder härter im Nehmen. Oder man merkt es noch nicht so, die körperlichen Sachen. Aber ja, jetzt hast du gesagt, ich mache viel Sport. Ich habe 20 Kilo zugenommen. Irgendwann gerade in den ersten 4, 5 Jahren habe da wenig Sport gemacht. Ich weiß, es gab so einen Moment, dann wollten wir, glaube ich, 2013, 14 mit Kumpels eine Fahrradtour über die Alpen machen und der eine Kumpel meinte so, bist du sicher und so. Das habe ich sehr persönlich genommen, habe mir am nächsten Tag gleich ein Fahrrad gekauft und dann jeden Tag den Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Den habe ich vorher mit dem Auto gemacht, also 1 Kilometer mit dem Auto.
Funktionierst du so, dass man dir sagt, du kannst es nicht und dann fängst du an zu brennen?
Manchmal, ja.
Okay.
Aber in dem Moment habe ich das schon persönlich genommen. Also ich hatte auch damals einfach schnell viel zugenommen,
ja.
Weil einfach für mich war halt das Ding, okay, Business aufbauen, Firma aufbauen, auf dem Weg zum Büro 2 Croissants, dann nach dem Arbeiten 1, 2 Pizza und keinen Sport und das läppert sich dann halt, ne?
Ja. Also am Anfang war es die Gesundheit, die drunter gelitten hat, ja?
Ja, ja. So rückwirkend merkt man das dann.
Ja.
Und dann kam irgendwann so 2016, 17 der Wendepunkt, wo dann ein Kollege auch gemeint hat, okay, er würde gerne mal einen Marathon laufen und ich habe dann gesagt, ich bin dabei.
Oh.
Und der hat dann ernst gemacht. Und seitdem bin ich jetzt ein paar Jahre am Marathon laufen und es hilft mir tatsächlich, um Abstand zu gewinnen. Aber auch, glaube ich, um diese Fitness zu haben, die man eben dann auch braucht, um später im Alltag performen zu können.
Und du hast auch einen Ultramarathon in Finnland gelaufen oder Norwegen, ja, oder?
Finnland.
Finnland. Das heißt doppelte Marathon-Distanz.
Das waren 85 Kilometer.
Also mehr als doppelte. Ja, zwei. Verrückt.
Ach, gar nicht so schlimm. Kann man sich vorbereiten, kann man trainieren. Und ja, ich hatte auch ein bisschen Bammel davor, dass ich es dann nochmal machen muss, wenn ich es nicht schaffe. Weil wenn man sagt, ich schaffe es nicht, dann... Aber ist super, kann ich jedem nur empfehlen. Also sich ein bisschen vorbereiten. Klar,
85 Kilometer laufen, kein Problem.
Ja, ich komme, ja, das geht. Also ja, klar, ist tatsächlich, man hat oft die... Also man stellt sich das härter vor, glaube ich. Und auch so mein Leben, also mein Learning daraus ist es so, man muss die Sachen runterbrechen und man muss sich bewusst sein, was mache ich denn? Also 85 Kilometer hört sich tatsächlich schnell an oder viel an. Aber es ist eine Frage, wie viel Zeit ich mir dafür gebe. Ne? Und wenn man das so runterbricht, da gibt es dann manche Kilometer, da braucht man 10 Minuten für einen Kilometer, weil es halt ein bisschen anspruchsvoller ist, das Terrain. Aber das ist ein zügiges Spazierengehen. Also bei mir jetzt, ich bin da... Es gibt auch Leute, die sind doppelt so schnell, die ist dann sehr zügig, aber das ist alles machbar mit einer Vorbereitung.
Ja.
Und so ist es auch beim Recruiting oder wahrscheinlich bei vielen Businesses, Unternehmungen und was man im Leben vorhat.
Ja, ja, ist eine schöne Analogie. Ja. Es ist Vorbereitung, Planung und Wille am Ende des Tages. Ich glaube, du hast recht, jeder kann 85 Kilometer laufen. Es ist halt die Frage, wie schmerzhaft es wird und wie viel Überwindung es kostet, wenn man darauf nicht vorbereitet ist. Aber ich glaube, Normalsterbliche wie ich oder du könnten jetzt ohne große Vorbereitung 85 Kilometer laufen. Es wäre halt ein relativ anstrengender Tag und danach würde man nicht mehr laufen können, erstmal 2 Tage. Aber möglich ist es. Ja, also ja, wie ich gerade mit dem Bodensee da geschwommen bin, alle sagen, das ist total crazy. Das ist
für mich nicht nachvollziehbar, wie man sowas machen kann.
Das ist total Pilleballer. Es ist nur im Kopf, dass man im Open Water über einer dunklen Fläche ist und wenn dann was passiert, dann man höchstwahrscheinlich tot ist. Und das denken sich wahrscheinlich aber Leute, aber es ist total easy. Es ist wie im Freibad, einfach geradeaus schwimmen, Kopf zu und dann ist man schon da, bevor man überhaupt angefangen hat.
Ich glaube, es ist so häufig im Leben, die Sachen sind gar nicht so schwierig, wenn man sie vielleicht mal runterbricht, auf kleine Steps irgendwie, wie viele Einheiten oder dass man natürlich auch sagt, okay, ich muss mich vielleicht vorbereiten. Und sehr häufig ist es, man ist sich gar nicht der Aufgabe bewusst oder man sagt, okay, 85 Kilometer laufen könnte ich nie. Es gibt aber sehr viele Leute bei uns, ich komme aus einem kleinen Dorf in der Fränkischen, die machen so Wallfahrten. Also die Wallfahrten dann so nach 14 Heiligen und es sind tatsächlich auch 40 Kilometer und das machen die an einem Tag und am nächsten Tag geht's zurück.
Ja, ja.
Und all diese Leute können das. Aber sie würden behaupten, sie können keinen Marathon laufen. Also sie machen das eigentlich.
Ja.
Es ist nur einfach so, spazieren gehen ist easy. Joggen ist vermeintlich schwerer. Aber das kann man lernen, ne?
Ja. Ich habe den Jakobsweg gegangen nach meinem Studium. Da die letzte Distanz nach Monte de Gosso, glaube ich, sind auch 48 oder 52 Kilometer. War ich halt schon einen Monat unterwegs und dementsprechend in Schuss, aber war dann auch kein Problem.
Aber hattest du wahrscheinlich noch einen Rucksack auf und es war sehr warm, ne?
Sehr heiß und das, was mich bis heute beeindruckt, vergesse ich nicht, erzähle ich mit meiner Frau auch noch drüber, weil mit der bin ich den Weg gegangen und am Ende habe ich ja den Heiratsantrag gemacht. Cabo Finisterre, da war eine Südafrikanerin, die war 91 Jahre alt und die hat auch diese 48, 52 Kilometer runtergerissen. Fand ich total beeindruckend, mit 90 Jahren noch die Distanz zu gehen. Und die war ja auch schon 2-3 Wochen unterwegs, wie die meisten. Man muss ja nur ein bestimmtes Stück zurücklegen, aber die meisten sind den Französischen oder den Nordweg oder den De La Plata da gegangen. Und dementsprechend waren die auch schon mehrere Wochen unterwegs, alle zusammen, um dann am Ende an der vorletzten Etappe nochmal 50 Kilometer draufzulegen.
Ja. Also ja, ich merke da auf jeden Fall, für mich hat es viele, oder kann ich viele Parallelen zwischen Business und Sport ziehen generell. Aber dann natürlich auch, wie man an so ein Projekt rangeht, was etwas länger dauert, dass man das mit Milestones planen muss, dass man dann halt auch gucken muss, dass man nicht zu große Steps macht, aber auch nicht zu kleine Steps. Und das ist, man kann das schon viel planen und vorhersagen. Und das ist ja auch bei uns im Recruiting irgendwie wichtig, also dass man den Erfolg schon irgendwie planbar macht und nicht auf Glück alles aufbaut. Und dafür ist es eben wieder wichtig, ein großes Ziel zu haben, kleine Ziele zu haben, runterzubrechen, Milestones und
ja. Und sag mal, in deinen Zielen, die du gehabt hast, was denkst, was dein Superskill war? Was konntest du besser als die meisten anderen, die du kennengelernt hast in deiner Karriere?
weiß ich gar nicht, ob ich da irgendwas besser kann. Also es tut mir auch immer schwer, das zu sagen, was ich besser kann. So wie ich Recruiting kennengelernt habe, war es natürlich, dass ich am Anfang, ich war einfach sehr intrinsisch motiviert. Ich weiß noch, ich bin da bei Progressive reingekommen und dachte mir, okay, ich will jetzt erstmal den Respekt hier im Büro von den 25 Leuten bekommen. Dann will ich den Respekt von meiner Nische, von meiner Branche bekommen. Und das hat mich irgendwie motiviert, mich mit den Besten zu messen oder mein Bestes zu geben. Und was vielleicht ein kleiner Ausflug. Also viele meiner Freunde nennen mich oft Chris Critics, weil ich oft ein bisschen kritisch bin oder wie du auch gesagt hast, Saulus. Und ich glaube, ich bin manchmal einfach von Natur aus kritisch und glaube nicht vielleicht immer gleich jede Geschichte, die mir erzählt wird oder hinterfrage dann Werdegänge, hinterfrage Annahmen, hinterfrage, warum die Stelle vielleicht besetzt werden muss. Ich glaube, das hat mir teilweise mal geholfen, nicht zu viele Sachen umsonst zu machen, wenn man erfolgsbasiert arbeitet. Aber ansonsten, glaube ich, habe ich einfach eine große Begeisterungsfähigkeit und kann mich begeistern. Und wenn ich für etwas brenne, dann mache ich das auch. Und dann habe ich auch diese Ausdauer, um es durchzuziehen. Und ich habe einfach, glaube ich, hatte Lust, das zu machen und war in einem unheimlich guten Team, wo wir gegenseitig uns motiviert haben. Und diese 8 bis 10 Stunden jeden Tag, 3,5 Jahre zu arbeiten, da kann man einfach viel erreichen.
Und hast du in deiner MINT-Zeit auch immer Zeit fürs Netzwerken gehabt?
Ja.
Ja.
Also meinst du jetzt...
Würdest du sagen, du bist ein großer Netzwerker?
Kommt drauf an, wie ich Lust drauf habe oder um was es geht tatsächlich. Ne? Ja. Also ich unterscheide jetzt nochmal in meiner Rolle als Recruiter-Netzwerk zu Kandidaten und Kunden zu haben. Und dann unterscheide ich auch nochmal in meiner Rolle als quasi Unternehmer ein Netzwerk zu anderen Recruitern zu haben. Und jetzt bin ich ja auch quasi in der AppScore-Netzwerk für Recruiter. Also ich glaube, ich hatte immer ein sehr gutes Netzwerk auf Kunden- und Kandidatenseite, weil ich das aber auch, also war halt wichtig für meinen Erfolg. Es war so ein Mix aus, hat mich wirklich interessiert und begeistert, aber es war für mich einfach auch, ich musste das haben, um erfolgreich zu sein, weil für mich Netzwerken oder Recruiting auch ein Netzwerkjob ist. Dann das Netzwerk zu den anderen Recruitern hatte ich, witzigerweise hatte ich das am Anfang gar nicht, weil wir bei Progressive darauf getrimmt waren, wir und der Rest ist eh alles schlecht und wollen wir nichts zu tun haben. Also wir konnten immer in das Hayes-Büro reingucken, von der in die Sonnenstraße rein, von der Herzog-Wilhelm-Straße. Und ich glaube, oft haben wir auch die Leute dann bei der Mittagspause so gesehen, junge Leute im Anzug. Da haben wir oft nicht so genetzwerkt. Das kam dann aber tatsächlich relativ schnell durch die Selbstständigkeit, weil du plötzlich dann aus unserem Team bei S3 raus, Leute sich selbstständig gemacht haben, dann hast du da viele Unternehmen gekannt und wir haben auch am Anfang zusammen gemacht. Also ich weiß, wir hatten eine Einkaufsgemeinschaft mit Aristo ganz am Anfang für Monster-Stellenanzeigen.
Ach nein.
Doch, ist mir jetzt gerade eingefallen. Und da ist es insofern wichtig, um sich auszutauschen mit anderen Recruitern, sei es, um sich gegenseitig vielleicht auch zu helfen bezüglich Einkaufsgemeinschaften haben wir gemacht, bezüglich Schulungen, aber auch vielleicht nicht Aufträge hin und her zu schieben nach dem
Motto. Ja, und einfach Erfahrungen austauschen. Wenn man diese komischen Briefe bekommt, hast du den auch bekommen.
Ja, also. Erfahrungsaustausch. Ja, also das macht mir einfach Spaß. Ich glaube nicht, dass ich besonders gut darin bin, aber ich glaube, wenn man einigermaßen mehr als Neugierde braucht man nicht, dann ist man schon am Netzwerken. Und wenn man dann noch nicht ganz schüchtern ist und auf den Menschen zugeht und sich traut, eine Frage zu stellen, dann geht das schon. Und
Ich
glaube, das kann ich.
Und bevor wir jetzt über MINT uns noch mal ein bisschen vertiefen unterhalten, gibt es einen Fakt, den die meisten Menschen über dich nicht kennen, den du jetzt uns hier anvertrauen kannst?
Ja, wir haben
ansonsten habe ich rumtelefoniert und ich habe hier was stehen. Ich könnte das auch sagen, aber ich lasse dir die Chance,
deinen Fakt zu sagen. Boah, ich bin sehr neugierig. Jetzt würde ich das fast gern wissen. Ne? Boah, weiß ich nicht. Also was mich ausmacht und wo ich auch wirklich stolz drauf bin, ist aber nichts Eigenes. Ich bin Kind der Hip-Hop-Kultur, würde ich sagen. Und ein bisschen hört sich jetzt doof an, vor allem wenn man die heutige Hip-Hop-Kultur sieht, dann ist es überhaupt nichts, wo man stolz drauf sein kann oder sollte. Aber so Mitte der 90er bin ich da eben reingewachsen in diese Kultur und damals war es durchaus noch so DIY, also do it yourself, man muss alles, die Konzerte selbst organisieren, die Bands buchen, wenn man selbst was, eine Kassette aufnehmen wollte, also damals hat man noch Tapes gemacht, dann musste man halt erst ein Tonstudio organisieren, dann brauchst du irgendwelche Leute, die das aufnehmen können. Und
also hast du Musik gemacht oder?
Ja, genau.
Also gerappt oder?
Gerappt, genau. Ja. Ich habe es versucht. Generell Musik, ja.
Hast du noch was drauf? Hast du noch ein paar Lines drauf?
Jetzt nicht. Ja,
doch,
komm. Nein, jetzt nicht. Nee.
Rap mal was über AppScore Deutschland.
Das mache ich dann bei den AppScore Awards.
Versprochen.
Nein.
Also du hast in Tonstudios
gerappt mit ein paar Kumpels zusammen. Manche machen das auch immer noch und meine Leidenschaft ist eigentlich so Schallplatten sammeln, das daher kommt, und habe eine große Schallplattensammlung mit über 2000 Schallplatten, Musikzimmer zu Hause. Also Musik war immer ein wichtiges Thema in meinem
Leben. Du hast noch Kumpels, die immer, also sind sie professionell geworden, Musiker geworden?
Ja. Also ich komme generell aus einem musikalischen Haushalt, also ich habe durchaus Musiker, Berufsmusiker in der Familie und im Freundeskreis sehr viele. Und
kennt man so Normalsterbliche, die Leute, mit denen du damals Musik gemacht hast? Oder
ist das so, mit denen ich Musik gemacht habe? Nee, die kennt man, die Normalsterblichen nicht. Also wir haben keine Karriere im Rap gemacht. Ich glaube, wir waren die educatedest, die sophisticated, besten ausgebildete Rap-Gruppe. Also wir hatten viele Doktoren in der Rap-Gruppe. Und es kam nicht so gut an, aber die Hälfte hat wirklich promoviert.
Chris Critics and the Academics. Das hört sich ziemlich East Coast an, oder West Coast, besser gesagt.
Stimmt, ja. Nee, also das ist ein bisschen so, wo ich, glaube ich, geprägt worden bin und was vielleicht nicht viele wissen, dass ja das einfach einen Großteil meiner Jugend ausgemacht hat. Gerade so zwischen 18 und 22 durften wir dann da viel rumreisen. War cool. War gut. Und ich glaube auch, es hat mir später geholfen beim Rekrutieren, weil natürlich so, wenn man gerade Recruiter ist, einen neuen Markt aufbaut, ihr Akquise machen muss. Ja. Und Kaltakquise und quasi immer irgendwie auf Menschen zugehen,
ja,
und für etwas pitchen. Und ich glaube, so als Musiker generell ist man natürlich gewohnt, vor Leuten zu singen oder was aufzuführen, sich auch mal zum Kasper zu machen. Also hat man ein bisschen, glaube ich, da die Scheu, weniger vor Menschen zu reden.
Aber rappen willst du jetzt für uns nicht?
Nee, ich mache das ja seit 20 Jahren nicht mehr und es gibt ja einen Grund, dass ich aufgehört habe, ne?
Okay, sehr spannend. Ja. Okay, das ist eine tolle Geschichte. Gibt es auch ein Foto von dir so als Rapper, so mit Basecap und so?
Es gibt jede Menge Fotos, ja.
Würdest du uns da eins zur Verfügung stellen?
Ich schaue mal, ob ich eins finde, ja.
Will man dann natürlich in den Post unten mit reinnehmen.
Ach du Schande. Ja, ich schau mal.
Okay. Dann lass uns noch mal ein bisschen über Mint sprechen, Christian. Es lief richtig gut. Ich weiß noch, wir sind da zusammen bei unterschiedlichen Absco-Veranstaltungen gewesen. Ihr habt richtig viel Geld verdient. Mint, Mathematik, Ingenieur, naturwissenschaftlich, technische Berufe, also von Embedded über SPSS, IT-Rollen, alles dabei gewesen.
Ja,
Perm Contingent, oder?
Ja, wir haben sehr viel Perm gemacht und in der Regel Festanstellung, hat aber tatsächlich sich in den letzten Jahren gewandelt zu fast, hauptsächlich seit Corona tatsächlich, seit zu 50% Retainer.
Anzahlungsbasiert oder Full Retainer?
Sowohl als auch.
Okay.
Also unterschiedlich. Also wirklich dieses klassische Drittelstaffelung, ja, mit Anzahlung, ja, dann Vorstellungsgespräch, ja, und Vermittlung, aber auch dann individuelle Lösungen zu, okay, Anzahlung und Abschluss, mhm, etc. Und dann quasi ein 2-50-50-Split.
Ja. Und du hattest in der Spitze wie viele Mitarbeitende? Über 20?
20 ungefähr. Also ich meine so 2017, 18 war so der Peak. Da waren wir 20 Mitarbeiter.
Ja.
Ja, es ist gut gelaufen. Genau, wir sind stetig gewachsen, dann auch expandiert quasi. Nach 2 Jahren in München haben wir einen Standort in Köln eröffnet. Das war vielleicht rückwirkend zu schnell ein bisschen.
Kritische Masse, gell?
Kritische Masse, vor allem dann auch. Ja, wir waren ein sehr junges Team noch. Also wir waren gerade, glaube ich, so dabei. Das Unternehmen gab es 2 Jahre, dann Geschäftsführer geht weg irgendwie von dem Standort, baut einen neuen auf. Ich habe dann 5 Jahre in Köln gewohnt. Alles.
Ich kann mich erinnern, wenn ich mit dir telefoniert hatte, du warst immer im ICE von oder nach Köln oder nach München oder retour.
Das habe ich tatsächlich gerne. Also es war so die 5 Jahre mein Lifestyle hin und her pendeln. Vielleicht auch mit der Gesundheit.
Das ist auch keine schöne Strecke, Köln-München.
Damals habe ich das auch im Auto mal gemacht.
Oh.
Ne? Ja, also es ist... Kann ich nicht empfehlen. Ich weiß auch heute nicht mehr, wieso und warum man das gemacht hat, wie man das gemacht hat. Und ja, aber gesundheitlich, das war dann genau die Phase, wo ich halt, ich weiß gar nicht, ob ich ungesund war, ne? Man halt nur einfach kräftig zugelegt.
Ja.
Und
ja. Bis der Kumpel kam und dich ein bisschen herausgefordert hat.
Ja.
Du hast aber mehr als wieder abgebaut, die 20 Kilogramm, oder?
Ich bin tatsächlich wieder fast auf dem also ich weiß, als ich Recruiting angefangen habe, danach habe ich die ersten 10 zugelegt und dann nochmal 20. Also so bin ja fast wieder so wie beim Studium.
Ja, das habe ich leider noch nicht geschafft. Meine Bundeswehrzeiten, da müsste ich noch 10, 15 Kilogramm abnehmen, um dahin zu kommen. Aber lass uns nochmal über Mint sprechen. Mhm. Und zwar Rollercoaster. Es lief ja dann sehr gut 2017 und dann hast du dich ein bisschen zurückgezogen, wolltest dich ein bisschen anders orientieren, Geschäftsführung eingestellt und dann?
Genau, also was ist da, also es lief sehr, sehr gut. Der Roller, wir hatten eigentlich die ersten 10 Jahre oder auch die ersten 12, 13 Jahre kaum Schwierigkeiten. Ich bin dann nach 10 Jahren natürlich überlegt, so was Neues zu machen, auch aus privaten Gründen. Ich wollte wieder Richtung Bamberg zurück, war so ein bisschen immer in mir drin. Und habe dann damals eben beschlossen, okay, ich will da doch zurückgehen. Ich habe auch dann keinen Bock mehr, ständig hin und her zu pendeln oder diese Fahrt zu machen. Und dann ging es eigentlich darum, okay, ich hole externe oder einen Geschäftsführer. Und genau, das haben wir dann gemacht. Ich habe dann ein neues Unternehmen noch gegründet. Also Mitte 22 war dann irgendwann so der Punkt, wo ich die Geschäftsführung abgegeben habe. Da haben wir einen Geschäftsführer bestellt für Mint Solutions. Ich habe dann auch ein neues Unternehmen gegründet. Ja. Firma Rix Executives, da ging es darum, auch Personalvermittlung zu machen, allerdings eher für die Bereiche Finance etc.
Was da konkret Finance? Alles oder?
Steuerberatung, ja, und Wirtschaftsprüfung und dann aber auch für C-Level-Positionen. Es kam tatsächlich ein bisschen über Kunden, weil wir oft von Kunden angefragt worden sind, ob wir nicht die und die Position auch machen können, und dann haben wir das gemacht. Und für mich war dann damals der Zeitpunkt so, okay, ich gehe von Mint Solutions jetzt quasi weg, zurück nach in die Heimat, und es gibt einen neuen Geschäftsführer, ich kann mich also auf was Neues fokussieren. Und das war der Plan, und alles hat sich aber dann nicht so ganz entwickelt, wie das geplant war. Da kamen dann interne Probleme dazu etc. Und ja, und dann bin ich jetzt, dann hat sich das alles erstmal zerschlagen, nicht so entwickelt, und jetzt bin ich seit April 24 wieder Geschäftsführer von Mint Solutions. Mhm. Und baue das Unternehmen jetzt wieder nochmal neu auf.
Das habe ich in der Branche öfters gesehen, wenn sich der originäre Geschäftsführer, Geschäftsführerin aus der Sache rauszieht, dass es dann immer so ein kulturelles Loch gibt, was die Organisation oft nicht schafft, dann aufzufangen, und dass es dann meistens nicht ganz so gut läuft. War das bei dir auch der Fall? Oder?
Es ist für mich immer schwierig, das aus der externen Sicht zu sagen. Also was ich schon sagen kann, ist, das mit der Kultur stimmt tatsächlich. Ja. Das ist mir auch von den Mitarbeitern dann oder von den Kollegen gespiegelt worden. Dann kann man natürlich bei so einem Übergang auch handwerklich viel falsch machen, glaube ich. Also ja, letztendlich, glaube ich, haben wir das Ganze viel zu schnell angegangen. Zu wenig betreut, zu wenig
organisch,
ja,
reingewachsen. Also,
es war einfach, es war für mich auch ein bisschen so, okay, ich wollte das auch irgendwie, das war alles zu schnell gemacht, zu wenig professionell. Genau, und dann ging es halt schief. Ne?
Ja, also es gibt, ich rede ja mit vielen unterschiedlichen Staffing-Leuten, und bei mir gibt es immer so 2, 3 Punkte, wo ich immer weiß, wo bei mir die Alarmsignal angeht. Das ist das eine, wenn jemand sagt, er möchte ein Management-Buyout machen, das ist so eine Sache, die in unserem Staffing nicht funktioniert. Das heißt, der Eigentümer möchte raus und möchte seine zweite Führungslinie bemächtigen mit Investment teilhaben, um dann da reinzuwachsen. Das funktioniert extrem selten, gerade wenn man nicht nur permanent macht. Und das andere ist, der Geschäftsführer möchte raus und einen anderen Geschäftsführer einstellen. Das sind meistens die 2 Sachen, wo ich weiß, das ist Recipe for Disaster.
Ja. Wir wollten einen Mix daraus machen. Also.
Ja, wir wollten beides.
Wir wollten beides machen.
Ne? Und dann hat er auch noch die 4-Tage-Woche eingeführt.
Ja, das haben wir auch noch gemacht. Das haben wir schon vorher gemacht. Also tatsächlich haben wir viele Sachen gemacht, und ich glaube, wir haben uns einfach da innerhalb von 2 Jahren dermaßen übernommen, dass es einfach für die Individuen, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter, schwierig war, und für die ganze Unternehmenskultur, Firmenkultur, das einfach zu schnell zu viel war, meine ich jetzt so rückblickend.
Jetzt ist ja in der Hindsight, sagt der Engländer, kann man immer schlau sein. Aber was habt ihr euch denn bei einer 4-Tage-Woche? Also wir sind da input-driven, ja. Mhm. Prozesse, Recruitment-Prozesse. Und der normale Recruiter, der 400.000, 500.000 Perm im Jahr bilden will, der hat ja sowieso schon nicht genügend Zeit. Für mich, aber da bin ich vielleicht ein Fossil, ich sage, dass so eine 4-Tage-Woche eigentlich gar nicht die Lösung ist. Die Lösung ist eher, weil du brauchst diese 5 Tage. Die Sache ist, wie kannst du das vielleicht flexibler erbringen? Wie kannst du Workation machen oder wie kannst du mehr remote arbeiten? Aber 4-Tage-Woche, eine Lösung für ein Staffing-Unternehmen, sehe ich persönlich nicht. Wie siehst du das?
Die Antwort ist muss ich ein bisschen ausholen. Also wir hatten tatsächlich 2 Leute, die vor der 4-Tage-Woche so 400.000, 500.000 auf dem Niveau waren, und die waren es auch während der 4-Tage-Woche.
Okay.
Und
weil sie den 5. Tag freiwillig durchgearbeitet haben, oder?
Zitat von einem Kollegen damals, sagt man, ich könnte das auch in 2 Tagen schaffen. Also ich glaube, gerade im Recruiting, wenn man ein gewisses Netzwerk sich aufgebaut hat, wenn man einen gewissen Namen, ein gewisses Know-how, ein gewisses Standing hat und natürlich auch eine gewisse Prozesskontrolle und Prozesssicherheit, dann kann man das, was man vorher vielleicht in 5 Tagen gemacht hat, auch in 3 Tagen machen.
Das glaube ich.
Ist echt meine feste Überzeugung, weil ich weiß auch, als ich damals rekrutiert habe, ja, du warst halt am Telefon aufgelegt, dann hast du aber auch mal einen Kaffee geholt, geschwätzt, ja, Quatsch gemacht, Tischtennis gespielt. Also wir haben bestimmt mindestens 1-2 Stunden am Tag so Slack-Time vielleicht gehabt.
Ja.
Ich glaube, wo es hingehen wird, ist eh vielleicht gerade zum Recruiting, könnte ich mir vorstellen, dieses steife 9-to-5. Und 5 Tage die Woche muss nicht mehr sein. Ich glaube, es geht aber irgendwann dahin so, ja, auch 9-to-5 ist vielleicht irgendwann ein limitierender Faktor. Wenn wir gucken, dass wir im internationalen Wettbewerb vielleicht sind mit anderen Recruitern, mit die Kandidaten von weltweit holen. Also das merken wir auch. Ich glaube, 50% der Businesses waren retained, was wir früher nicht hatten. Und 50% der Businesses waren komplett englischsprachig.
Ja.
Also sowohl auf Kandidaten als Kundenseite, dass man da vielleicht Wettbewerbsvorteile aufmachen kann durch Zeitverschiebungen oder einfach auch sagen so, na gut, ich muss halt 2-3 Deals machen.
Ich muss in der Früh um 5 Briefingscore machen oder nachts um 10. Ja,
oder ich kann auch mal einen Sonntag also wir hatten mal einen Kollegen, der meinte, man muss halt auch die Zeit für sich nutzen und man kann auch mal im Bus abends um 10 noch eine Nachricht schicken. Wenn ich das mache, dann sollte ich aber vielleicht nicht mehr 9-to-5 arbeiten oder wenn ich 9-to-5 arbeite, sollte der Vorgesetzte nicht verlangen, dass du abends um 22 Uhr nochmal was machst, irgendwie so. Aber ich glaube, da kann man viel rausholen für uns als Recruiter, vielleicht auch für die Branche. Beziehungsweise glaube ich aber, dass sich da vielleicht eh noch mal einiges ändern wird im Arbeitsumfeld in den nächsten Jahren vielleicht. Ne?
Also ich gebe dir 100%ig recht mit dem, was du gesagt hast. Diese Slack-Time musste ich mich auch an der Nase fassen und habe ich eine große Offenbarung gehabt bei Earthstream damals, wo ich Geschäftsführer war, wo ich Teilzeitmütter eingestellt habe und ich habe gesehen, wie effizient die Höchstperformance abrufen können. Die haben halt keine Zeit für dieses ganze Bullshit, hier Tischkicker und so reingekommen, ihre Dinge abgearbeitet, um Punkt 14 Uhr musste weg, weil um 14.30 Uhr Kind von der Krippe abgeholt und Top-Performerin immer
das
gewesen.
Das hört man ja sehr häufig.
Genau, das hört man sehr häufig, ja. Aber als Unternehmer bin ich ja bestrebt, Top-Performance zu vervielfältigen. Mhm. Ja. Ich bin ja nicht zufrieden damit, eine Top-Performance, jemand, der jetzt 30 Stunden arbeitet und 500.000 Bild, das ist super für die Person, aber ich möchte mein Unternehmen skalieren. Ja. Und dann nehme ich die Leute mit auf die Reise. Und ich denke, die Antwort ist, flexibler zu sein, total, ja, Flexibilität. Mhm. Aber ich denke nicht, dass die 4-Tage-Woche in unserer Branche so funktionieren wird, weil es ist dann eine 4 Tage für den Schnitt und nicht für die Top-Performer. Ja, und gerade ein Rookie, also ich bin immer noch davon überzeugt, dass wenn man in unserem Job anfängt und das zieht sich in dem Podcast auch durch wie ein roter Faden, die Leute, die Top-Performer gewesen sind, haben am Anfang einfach Top-Performance abgerufen. Und wenn du laufen willst, wenn du schwimmen willst, wenn du Tennis spielen willst, du musst 1000 Stunden auf dem Court, um einen Aufschlag zu können.
Genau, also das stimme ich dir voll zu. Wir hatten bei uns witzigerweise die Leute, die vorher schon gut waren, waren auch mit der 4-Tage-Woche gut. Und die Leute, die vorher, ich sag mal, Schwierigkeiten hatten, die zu performen oder die Performance abzuliefern.
Das ist eine Katastrophe.
Die waren noch gestresster.
Ja.
Die waren dann noch gestresster. Dann hatten wir schon so auch so Regeln eingeführt, okay, wenn mal ein Termin am Freitag stattfinden muss, weil es nicht anders geht, dann wird er auch stattfinden. Es hat sich verwässert über die Zeit und irgendwann war halt Freitag gar keiner mehr da.
Da sind Vertriebler wie Wasser, ja. Da wird jede Lücke und Ecke gefunden und.
Es hat bei uns nicht funktioniert letztendlich, heißt aber nicht, dass es nicht funktionieren kann. Und es hat dann schon wieder bei uns auch funktioniert bei gewissen Individuen, die halt performt haben und bei anderen, die nicht. Und wer vorher nicht funktioniert in 5 Tagen,
ja,
funktioniert in 4 richtigerweise eh nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es sind halt 20% ungefähr, die fehlen, ne, im Vergleich zum Wettbewerb. Und die muss man entweder vorher rausholen oder vielleicht auch damit halt akzeptieren, dass man 20% weniger Umsatz vielleicht macht. Wir wollten damals, die Intention war ja nicht nur weniger zu arbeiten, sondern die Intention war schon auch, wie können wir als Arbeitgeber attraktiver werden, um ohne jetzt quasi Gehälter, wie es jetzt bei den Großen gezahlt werden, bezahlen zu können. Also waren wir da einerseits erfolgreich für Bewerbungen und sehr attraktiv, allerdings natürlich auch, die Leute bewerben sich wegen der 4-Tage-Woche und wir hatten dann schon auch manchmal den einen oder anderen.
Weiß ich gar nicht, ob ich das so unbedingt will, ja.
Ja, genau, wo man dann sagt so, warte mal, vielleicht ziehen wir auch genau die Leute an, die eh vielleicht schon versuchen, weniger arbeiten zu wollen, ohne es jetzt unterstellen zu wollen. Aber ja, bei uns hat es nicht so gut geklappt. Aber ich würde es noch nicht per se als gescheitert abstempeln. Hängt ein bisschen davon ab, was das Unternehmen damit erreichen möchte.
Aber ja, verstehe ich.
Der größte Punkt, nämlich Entstressen, hat überhaupt nicht geklappt.
Hat also nicht
bei uns hat es voll Stress in die Firma reingebracht.
Ja. Dann letzte Frage zum MINT und dann gehen wir ein bisschen weiter ins große Ganze, in die Branche. Jetzt hast du gesagt Neuorientierung und ich habe es ja in der Anmoderation auch gesagt, du bist hier, das finde ich total respektabel. Erzähl nochmal von deiner Perspektive, wie sich das anfühlt, so ein Recruitment-Rollercoaster, wenn es nicht nur ein einzelner Prozess ist, sondern wenn es die ganze Firma ist. Ja? Und die Firma geht runter, hier links und rechts fallen die Sachen weg, man muss sich neu orientieren. Was kannst du dann den Zuhörerinnen mitgeben?
Ja, es fühlt sich im Großen wie im Kleinen nicht so gut an, würde ich sagen. Also ich habe, wenn du Recruiter bist und dir platzt ein Deal oder ein Kandidat droppt raus, wie auch immer, also es gibt ja verschiedene Gründe, warum es am Ende des Tages keinen Erfolg oder keine Provision gibt. So ist es hier natürlich auch. Also man hat irgendwie einen Prozess oder in dem Fall war ja Mint mein Baby, mein Kunde, wie auch immer, ja, das aufgebaut, entwickelt und es ist dann sehr schnell zusammengebrochen. Also hier ist das erste Learning so, es kann ganz schnell mal nach unten gehen als ein Unternehmen oder ein Team. Also ich hatte das mehrmals jetzt schon erlebt bei S3 auch, super Team. Plötzlich passiert irgendwas, dann gibt es ein Erdbeben, dann gibt es eine Fluktuationswelle. Ja, das sind natürlich die Höhen und Tiefen. Also es hat wahrscheinlich nicht nur mit Recruiting zu tun, sondern bei uns ist halt sehr, sehr schnell die Rückmeldung. Das heißt, mein bester Kumpel, der hat Vertriebsprozesse von 3 bis 24 Monaten. Bei uns ist halt nach 3 Monaten eigentlich der Prozess viel zu lange schon. Da stimmt irgendwas nicht. Das heißt, wir haben diese Rückmeldung ist natürlich extrem und diese Erfolgserlebnisse, das muss man abhaben können. Und jetzt als Unternehmer ist es natürlich kein gutes Gefühl, wenn irgendwie das Unternehmen erstmal quasi ein bisschen zerbricht in dem Sinne. Aber es hilft ja nichts. Man muss dann eben wieder aufbauen. Ne? Das ist es. Und das, ja, vielleicht habe ich das vom Marathon gelernt, also ein bisschen durchhalten. Es gibt auch beim Marathon mal Phasen, wo man denkt, ach, das läuft aber gar nicht. Witzigerweise hat man das oft am Anfang oder merke ich dann auch.
Bei Kilometer 10, gell?
Oft nach Kilometer 10 merke ich, jetzt läuft es ein bisschen leichter. Ne?
Mhm. Also einfach durchbeißen.
Bleibt nichts anderes übrig.
Hallo Schmerz.
Ja, so schlimm ist es nicht. Also das meine ich jetzt nicht. Also es ist auch eine Chance, sehe ich das wieder. Also ich weiß jetzt schon auch in der Vergangenheit, was man vielleicht hätte anders machen können oder anders machen müssen. Ich habe mit einem anderen Kollegen gesprochen, der gemeint, so Recruiting-Unternehmen müssen auch ein gewisses Wachstum haben, um einfach die Fluktuation auszugleichen.
Es gibt halt diese bestimmten Wachstumsschritte, ja, glaube ich, die kritisch in einer Staffing-Firma sind. Das, ja. Du fängst am Anfang an, du findest ein paar Leute, die mit auf deiner Welle sind, das läuft eigentlich ganz gut. Dann würde ich sagen, ist der erste Schritt ist immer so 5, 6, 7, 8, ja, weil das dann erstmal Leute sind, nicht die auf der gleichen Welle mitschweben, ja, sondern andere Leute sind, nicht aus dem Kern-Value raus. Und dann das nächste ist dann 15, 20 wiederum, weil dann fängst du an, dann brauchst du einen internen Recruiter, den kannst du aber eigentlich noch gar nicht so richtig leisten wegen den Kosten. Du brauchst ein HR, du brauchst ein Ding, du brauchst ein Finance, du brauchst bla 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 bla. Also du hast immer diese Skalierungsschmerz, das geht ja immer weiter. Und das ist dann bei 40, das ist dann bei 100. Du siehst immer, also ich rede mit extrem viel Staffing-Firmen, immer bestimmte Grenzen, die so Unternehmen haben, wo es dann sehr schwer ist, als Geschäftsführer das da rüber raus zu pushen. Und das geht meistens dann immer nur mit extra Meile vom Geschäftsführer, der dann interne Recruiter nebenher macht. Du, am Anfang hast du ja alles gemacht. Ja? Und dann geht es ja die Frage, wie kann ich das weiter runter spezialisieren? Kaufe ich es ein als Dienstleistung oder mache ich es selbst? Wenn ich es selbst mache, wer macht? Stelle ich jemanden ein oder mache ich es als Geschäftsführer? Ja? Und das ist die Herausforderung, glaube ich. Bei jedem Unternehmen, aber bei uns, bei den Staffing-Unternehmen gerade noch dazu, weil wir immer noch die Vertriebskomponente haben, die, wenn du noch 20, 30 Mitarbeiter hast, dann hast du auch immer noch irgendwo ein Stück weit Vertrieb mit. Ja? Also du hängst ja noch in irgendwelchen Rahmenverträgen mit drin, gehst noch zum Einkäufer, verhandelst hier und verhandelst da. Also ist da ja noch nicht vorbei. Es ist dann vielleicht mal bei 40, 60, 80 Mitarbeitern, dann bist du als Geschäftsführer aus dem Vertrieb raus.
Richtig, also das ist mir auch aufgefallen, so im Markt auch, dass viele Unternehmen so kommen mal so auf 15 bis 20.
Ja.
Dann geht es wieder, wenige kommen drüber. Und wenn sie dann drüber sind, dann sind sie auch gleich 200-300 groß oder ein bisschen größer. Dann, also das habe ich bemerkt. Wir hatten, das waren auch unsere Probleme. Also wir hatten dann teilweise Mitarbeiter, die hatten dann einfach mal 3, 4 Positionen so gewechselt. Die waren dann wirklich mal, oh, jetzt brauchen wir Internal Recruitment. Okay, dann machst du Recruitment. Dann, oh, jetzt brauchen wir aber ein bisschen auch mal HR, vielleicht ein bisschen so die ersten Leute. Mach mal das ein bisschen. Dann, ja, viel Good brauchen wir auch irgendwie, mach das mal. Und es ist halt irgendwann auch ein Unterschied, ob du jetzt ein Unternehmen gründest mit den ersten 2, 3, 4 Leuten, die vielleicht auf einer Wellenlänge sind und dann irgendwann 15 bis 20 hast, weil es gab da zum Beispiel eine Phase, also da kannten, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber die Mitarbeiterin kannte mich gar nicht. Ich war dann wieder mal in München im Büro, das war eine Werkstudentin und die kommen dann irgendwann so, wer bist du eigentlich, was machst du so? Und ich so, ja, ich bin der Christian, alles gut.
Halt. Ich bin der im Zug sitzt.
Ja, und irgendwann kam ich so, ach du Scheiße, du bist ja der Chef. Ja, nicht so krass, wir sind jetzt so ein kleiner Laden, die hat mich noch nie vorher gesehen oder so. Und der gehört, man, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Und ja. Als Recruiter ist natürlich sehr gut, organisiert zu sein, aber man muss auch eine gewisse Improvisationskunst haben. Ich glaube, später als, wenn du ein Unternehmen mit 20, 30 Mitarbeitern hast, ist auch gut, wenn du improvisieren kannst, aber du solltest sehr strukturiert sein. Und das ist, glaube ich, auch zum Beispiel gar nicht mehr meine Stärke. Also ich glaube, ich bin besser, auch was aufzubauen. Dann irgendwann so ab 15, 20 Leuten, dann ist, das war auch die Idee bei Mint damals, also das abzugeben, weil ich schon auch gemerkt habe, so, boah, eigentlich kann ich den Job so, wie ich ihn machen möchte, gar nicht machen. So sollte man ihn vielleicht auch nicht machen. Und natürlich, die Mitarbeiter haben auch Erwartungen, denen ich nicht so gerecht werden konnte, ja. wollte. Für mich war halt irgendwann so, dieses administrative Verwalten, das ist gar nicht so meine Stärke, mein Wunsch. Und deswegen war ja auch dann nochmal die Idee, okay, ich möchte was abgeben, was Neues aufbauen, weil ich...
Das ist dein Stärkenprofil.
Ja, das ist kürzere Feedbackzeiten, ja, glaube ich, teilweise irgendwie. Und auch, es kommt halt meinem Stärkenprofil auch zugute.
Da ist übrigens meine Beobachtung, da ist der englische Markt auch viel weiter, was ich immer wieder erzähle, was in Deutschland kaum sich durchsetzt. Jetzt ein paar gibt es jetzt schon, dieses NED, dieses Non-Executive Director. Ja? Weil du, ich, wir sind alle in sehr komplizierten Situationen gewesen. Mhm. Und es gibt einfach Leute, die haben bestimmte Sachen sehr gut gemacht. Ja? Die haben eine Finanzperspektive im Staffing, die haben eine interne Recruitment-Perspektive im Staffing, die haben Training Development. Die kann man sich alle reinholen als NED auf Wochen-, Monats-, Tagesbasis, was weiß ich, und die retainen, um diese Best Practice abzugeben. Da sind wir in Deutschland aber extrem hinten dran, weil wir immer die, erstens, ich möchte kein Geld ausgeben, ja, aber so ein NED-Berater, wenn er den richtig einsetzt, der finanziert sich mehr als, meines Erachtens nach, mehr als er kostet, Vielfaches mehr. Und du hast Shortcuts, ja. Du machst nicht die gleichen Fehler, die du und ich vielleicht gemacht haben, weil wir alles selbst ausprobieren mussten. Dann bisschen hier, bisschen dort, dann hier das, sondern mit richtigen Leuten. Wir wollen ja auch in unserem täglichen Job, wenn wir Vertrieb machen, arbeiten mit Leuten zusammen, die den Job richtig machen können und wollen. Und fangen dann nicht an, so halbseidene Geschichten zu entwickeln. Ja? Und da würde ich mir in unserer Branche auch ein bisschen mehr Professionalismus wünschen, weil es gibt so Leute wie du und ich, die rausgegangen sind und die bestimmte Insel-Knowledges haben und die dann als Board, Non-Executive Director, also jemand, der nicht operativ im Geschäft mit ist, also der nicht Kandidaten oder Kunden anruft, der keinen Vertrieb macht, der dir aber als Geschäftsführer oder Führungskraft dabei hilft, bestimmte Aspekte in deinem Unternehmen besser und schneller umzusetzen, als du es alleine machen könntest. Und da gibt es mittlerweile einige Leute, die sich da so selbstständig gemacht haben und auch für die ist EBSCO natürlich eine Plattform.
Und ich glaube, da ist EBSCO eine sehr gute Plattform, erstens, weil man eben diese Leute trifft und da ist es auch dann wichtig, sich auszutauschen, gerade eben über Unternehmen oder gerade, wir waren ja junge Leute, wir waren alle so Anfang 30, hatten keine Erfahrung, haben plötzlich...
Wir waren jung und brauchten das Geld.
Genau, und hatten dann auch das Geld, um Dummheiten zu machen. Nee, aber das ist der Punkt. Also wir waren damals sehr häufig einfach sehr motiviert natürlich und auch sehr überzeugt von uns, weil wir einfach sehr erfolgreich waren. Also fängt ja an bei Progressive, super erfolgreich gewesen, dann die ersten 3, 4, 5 Jahre super erfolgreich gewesen. Und plötzlich kommst du aber an einen Punkt, wo man vielleicht mit Dynamik und Motivation nicht mehr so viel machen kann, weil die Leute nicht mehr jeden Einzelnen erreichst und weil auch der Zugriff nicht mehr so da ist und die Leute vielleicht auch irgendwann nicht mehr ganz auf einer Wellenlänge waren.
Ja.
Weil wir dann, glaube ich, irgendwann auch schon mal ein begeisterter Arbeitgeber waren, wo Leute gerne gekommen sind. Und dann hatten wir einfach das Know-how nicht, wie man jetzt quasi von 5 zu 10 Mitarbeitern oder wie man die 10 führen muss, ne? Und auch, was man dann vielleicht plötzlich jetzt nicht mehr machen muss. Und wir sind dann irgendwann von einem Unternehmen, wo die, sagen wir damals, die Führungskräfte sehr überzeugt waren und sehr stark sich gefühlt haben, auch waren, irgendwann hingekommen zum Unternehmen, wo wir plötzlich alles mitmachen mussten, weil wir uns, oder ich mich dann quasi schwach gefühlt habe. Ich so, oh, ich muss das jetzt machen, sonst ist der Mitarbeiter vielleicht, geht der oder ist irgendwie unglücklich.
Ja, und da wäre ein Sparingspartner sicherlich gut gewesen, der dich da abgeholt hätte.
Und den hatten wir irgendwann zu spät auch. Da kam dann irgendwann gemeint so, okay, pff, ihr habt einfach den Leuten von Anfang an zu viele Goodies gegeben. Mussten die irgendwas, musste derjenige, der neu angefangen hat, irgendwas machen, um die 4-Tage-Woche zu bekommen?
Nee. Und XY. Das kriegst du nicht mehr gerettet dann.
Hast du nicht mehr rausbekommen. Ne?
Jetzt haben wir den Schlag zu EBSCO und der Branche schon hinbekommen. Staffing-Branche, du hast auch viel gesehen und mit EBSCO auch viel gesehen. Was würdest du denn sagen, muss es sich in unserer Branche verändern, dass wir noch ein attraktiverer Arbeitgeber werden?
Gar nichts.
Gar nichts.
Einfach also, so. Beziehungsweise attraktiver der Arbeitgeber ist ja sehr individuell. Ich glaube, da ist einfach, das hat mit der Branche erstmal nichts zu tun, aber ich bin voll von der Branche überzeugt. Also seitdem ich den Job da mache, seit 21. Mai 2007, will ich eigentlich nichts anderes machen und
es hört sich so an, als wenn das dein Passwort wäre, 21. Mai 2007. Ich gebe das gleich mal in deinen Computer ein, weil das hast du so verinnerlicht irgendwie, diesen 21. Mai.
Ich weiß auch, was ich am Tag davor und danach gemacht habe. Es ist wirklich drin. Also ich weiß noch ich weiß auch am ersten Freitag danach noch alles. Also ich weiß tatsächlich ein bisschen so, kann ich mich an einzelne Momente erinnern.
Ja.
Also ich finde, unsere Branche ist, das Image außen ist nicht so gut.
Ja.
Und es ist noch nicht so bekannt. Also ich wusste ja nicht, dass es den Job gibt. Und die wenigsten, die werden aus Überzeugung heraus oder weil es schon der Vater und der Nachbar Personalvermittler ist, wird man das. Das heißt, hier ist, glaube ich, ganz gut, dass wir als EBSCO da einfach tätig sind, dass es erstmal noch ein besseres Bild des Recruiters gibt.
Fremdwahrnehmung arbeiten, ein bisschen vermitteln, was ein Recruiter macht, was ein Vertriebler macht.
Genau, und auch was ein Recruiter macht, weil ich glaube auch, dass ich, als ich wusste, ich werde jetzt Recruiter, noch nicht genau wusste, was auf mich zukommt. Ich habe das so die ersten Tage dann im ersten Job, ich sage, so, okay, das mache ich. Und so, das ist irgendwie verstanden. Dann gibt es ja auch die verschiedenen Ausprägungen, Zeitarbeit, Recruiting und Contract.
Ja.
Also ich glaube einfach, in Deutschland ist vor allem Zeitarbeit bekannt, ist hier verschrien, finde ich auch, konnte ich nie nachvollziehen.
Ja.
Das ist einfach das Ding. Und natürlich, naja, es gibt halt wenig klassische deutsche Unternehmen, vielleicht auch das ein bisschen so ein deutsches Ding, weil die viele von den großen Playern kommen aus England und UK.
Oder Niederlande, ja.
Oder Niederlande, genau, die sind da einfach viel weiter, 40 Jahre Vorsprung. Aber ich finde den Job selbst sehr cool, sehr abwechslungsreich. Könnt ihr mir nicht vorstellen, was anderes zu machen.
Schön.
Und ja gut, es gibt natürlich dann auch wie in jeder Branche gute, schlechte Arbeitgeber.
Ist so.
Aber am besten mal bei den EBSCO-Mitgliedsunternehmen gucken. Da kann man...
Ist auf jeden Fall schon mal ein Qualitätsmerkmal.
Ja.
Stichwort EBSCO, bevor wir zur Schnellfragerunde kommen. Was war dein schönster EBSCO-Moment bisher?
Den EBSCO Award für Innovation zu bekommen. 2018 meine ich war das oder 17? 2018.
Kann mich erinnern, da war ich dabei.
Und ja, halt das erste EBSCO in Wiesbaden Event Recruiter.
Die Staffing Pro.
Staffing Pro.
Mhm.
Also vor allem das Abendessen.
Der Abend, ja.
Der Abend, Wahnsinn.
War
und
Hammer.
Das ist auch, und ich glaube, das ist wichtig für unsere Branche, sowas zu machen. Es gab es ja vorher schon mal in einem ähnlichen Format. Und sowas ist wichtig. Vielleicht noch ein bisschen dann die Sichtbarkeit nach außen für unsere Branche. Also deswegen, ja, finde ich es. Man kennt den Job halt auch nicht, ne? Es ist keine Job-Description irgendwie.
Ja.
Es gibt jetzt, glaube ich, schon seit ein paar Jahren Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann für Zeitarbeit, Unternehmen. Das ist jetzt für uns in dem Bereich, wo wir tätig
sind,
nicht so ganz so relevant. Aber es ist ein super abwechslungsreicher Job. Ne?
Schön, finde ich auch. Ja. Dann lass uns einsteigen in die Schnellfragerunde. Ich stelle dir eine Frage, die beantwortest du mit Ja, Nein oder mit der vorgegebenen Möglichkeit. Keine längeren Ausführungen, kein Bullshit, einfach straight talk. Wir fangen an. Work-Life oder Work-Life?
Work-Life.
Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Muss ich zwei sagen.
Ja.
Recruiting ist keep it simple.
Ja,
KISS. Und KISS, ja. Keep it short and simple, ne? Und fürs Leben.
Oder keep it simple, stupid.
Und jeden Tag geht die Sonne wieder auf.
Oh, der ist aber schön. Wer hätte denn den gegeben?
Mein Business-Partner, Investor bei uns in der Firma.
Mhm.
Sehr erfahrener, geschätzter Kollege und wenn ich manchmal.
Gruß geht raus an der Stelle. Ist auf jeden Fall ein schöner Spruch, weil die Welt dreht sich weiter und die Sonne geht wieder auf, egal wie man gerade denkt, wie schlimm das Problem ist. Also nicht verzagen. Welche Vertragsart schlägt denn dein Herz? Contracting, Perm oder Temp?
Festanstellung, Perm.
Perm. Warst du jemals Top-Biller in einer Staffing-Firma?
Nein.
Intrinsisch oder extrinsisch motiviert heutzutage?
Intrinsisch.
Hunter oder Farmer?
Hunter.
Allein gewinnen oder im Team gewinnen?
Im Team.
Darf sich der Zuhörer mit dir unter dem Stichwort Podcast vernetzen?
Bitte, sehr gerne.
Als Firma seid ihr remote oder im Office?
50-50, beides.
4-Tage-Woche frage ich jetzt nicht, das wissen wir ja schon. Und eure Kultur ist modern, zeitgemäß oder altmodisch?
Modern.
Und seid ihr eher progressiv oder eher zurückhaltend in eurem Markt?
Ich bin progressiv.
Und was ist dein Lieblings-Recruitment-Spruch?
Smile before you dial.
Smile before you, auch ein guter Spruch. Und das größte Missverständnis über die Staffing-Branche?
Dass es uns nicht auf Kunden und Kandidaten ankommt und wir immer nur einen Abschluss machen wollen.
Stimmt. Ist unsere Branche ein Baby, ein Kleinkind, ein Teenager, Erwachsen oder Rentner?
Also in Deutschland ist es ein Teenager.
Und sind wir in der Branche untereinander kompetitiv, kollegial oder halsabschneiderisch unterwegs?
Tatsächlich glaube ich, dass wir da noch viel zu, ich weiß gar nicht, kompetitiv ist vielleicht das falsche Wort, aber zu wenig Austausch noch da sind. Also ich bin aber auch so sozialisiert worden im Recruiting, dass man dem Tochterunternehmen nichts gönnt und da quasi jeder Angst hat, dass man was verliert. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich glaube, bei Mint Solutions haben sich bisher 8 bis 10 Leute selbstständig gemacht. Wir haben kaum Überschneidungspunkte oder auch dann von früher von S3, der Kuchen ist so groß. Also wir können da, glaube ich, Synergieeffekte schaffen und natürlich würde das auch wieder zum Wohle der Branche, glaube ich, generell beitragen.
Definitiv. Und in der Branche machen wir einen guten, schlechten oder geht so Vertrieb?
Ich glaube, wir machen einen sehr guten Vertrieb.
Schön. Das waren meine Fragen der Schnellfragerunde. Als letzten Punkt möchte ich dir noch die Chance geben, eine Sache an die Zuhörer mitzugeben, die dir besonders wichtig ist.
Kommt auf jeden Fall mal zu einem Absco-Netzwerktreffen, wenn das in eurer Stadt ist oder in der nächstgrößeren Stadt, um einfach, wenn ihr noch keinen Eindruck von Absco habt, dann zumindest zu netzwerken mit anderen Recruiter, weil es, wenn man Recruiting leidenschaftlich und langfristig betreibt, dann ist es das Sinnvollste, was du machen kannst, dich mit anderen Recruitern zu vernetzen über die Branche und für die Branche.
Also, mach genau das. Wenn das der Saulus zu Paulus sagt, dann könnte ich das besser nicht gesagt haben. Wir sind schon wieder am Ende angekommen unseres heutigen Recruitment on the Roads. Schön, dass du zu Gast warst, Christian.
Danke für die Einladung.
Auch dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, schön, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du hast es genauso wie ich sehr kurzweilig gefunden. Verlink dich gern mit uns, lass einen Kommentar, setz dich mit unseren Aussagen auseinander. Diskutieren wir gerne weiter in den unterschiedlichen sozialen Medien. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Und bis dahin wünsche ich dir viele Abschlüsse und viel Gesundheit. Und bis dann. Tschüss. Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von Absco Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.